The last desperate fart of a dying corpse. Mit diesen Worten hat sich letztes Jahr Radiohead-Sänger Thom Yorke zu Wort gemeldet. Damit hat er seine Kritik an Musikstreaming-Portalen wie Spotify nochmal erneuert. Vor allem kritisiert er, dass Künstlerinnen und Künstler mit Streaming nahezu nichts verdienen. Andere sehen in Streaming-Portalen auch Chancen und die Zukunft der Musikindustrie. Die Diskussion um das Thema ist jedenfalls ziemlich kontrovers. Unsere Redakteurin Maria Kluger hat sich mit dem Thema mal intensiv beschäftigt und das Geschäftsmodell von Spotify und Co. genauer betrachtet. Jetzt ist sie bei mir im Studio. Hallo Maria.
Hallo Gregor.
Also am Beispiel von Thom Yorke konnte man ja sehen, dass die Emotionen da beim Thema Musikstreaming schnell mal hochkochen. Fakt ist, die Künstler bekommen bisher sehr wenig von dem Geld, was da ausgeschüttet wird. Geld fließt aber trotzdem auch. Die Frage ist, wer profitiert denn eigentlich von dem Geschäftsmodell Streaming?
Ja, also wenn man diese Frage beantworten will, dann muss man ein bisschen in die Tiefe gehen. Und dann sieht man eigentlich auch, dass diese Modelle im Kern überhaupt nicht darauf angelegt sind, dass Musikerinnen und Musiker jetzt damit Geld verdienen. Da fragt man sich dann natürlich auch, wem ja das am Ende nützt und wohin denn das ganze Geld geht. Also immerhin werden ja da Millionen hin und her geschoben. Und der Wiener Professor für Musikwirtschaft, Dr. Peter Tschmuck, hat mir dann mal genauer erklärt, wem denn das Ganze jetzt zugutekommt.
Profiteure von dem gesamten System sind derzeit die Inhaber der großen Musikkataloge. Das sind zum einen die Musiklabels. Da wiederum vor allem die Majors, wobei auch bei den Labels das nur ein Standbein ist, denn sie sind zusätzlich noch an Spotify beteiligt. Es wird also immer wieder kolportiert, dass 18% von Spotify bereits den Major-Labels gehört. Das heißt, sie sind eigentlich Eigentümer von Spotify.
Also die Profiteure sind dann die Major-Labels. Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie bekommen die ihr Geld?
Naja, die bekommen ihr Geld im Prinzip auf verschiedenen Wegen. Also zum einen bekommen sie das über Lizenzgebühren. Streamingdienste zahlen dafür, dass sie auf die Musikkataloge zugreifen können. Das ist ja erstmal völlig legitim. Problematisch ist dann aber, dass das Geld nicht bei den Künstlern ankommt. Also solche Major-Labels wie Universal, Warner und Sony Music haben mit den meisten Künstlern eben sehr alte Verträge. Und diese Verträge wurden noch vor dem Zeitalter des Streaming geschlossen. Und da ist von digitalen Verwertungsrechten überhaupt noch keine Rede, denn diese Streaming-Portale sind ja auch erst recht jung und in den letzten Jahren entstanden. Ein anderer wirklich sehr kritischer Punkt im Geschäftsmodell von diesen Portalen sind diese sogenannten Upfront-Payments. Was das genau ist, hat mir auch der Professor Tschmuck erklärt.
Die Labels haben auch noch die Möglichkeit, von den Streaming-Services Upfront-Payments, wie das so heißt, also Vorauszahlungen zu verlangen, damit diese überhaupt ihr Repertoire nutzen können. Mhm. Und das sind Beträge, die manchmal also in die zweistelligen Millionenbeträge reingehen. Und diese Upfront-Payments, die fließen direkt an die Labels und da haben die Künstler gar nichts davon.
Und dieses Geld, was für solche Zahlungen ja gebraucht wird, kommt unter anderem auch von Investoren wie zum Beispiel Goldman Sachs, die allein 50 Millionen in Spotify investiert haben.
Das ist ganz schön viel. Und jetzt ist es also so, dass bei diesen Upfront-Payments, da fließt also erstmal Geld, damit sich überhaupt erstmal alle an den Tisch setzen und über Lizenzgebühren sprechen. Das erklärt natürlich auch zum Teil, warum Streaming-Dienste seit ihrem Erscheinen nur finanzielle Verluste verbuchen.
Ja, genau. Und das trotz steigender Werbeeinnahmen und auch wachsender Abonnentenzahlen. Das wird also auch in der Studie von dem Professor Tschmuck ganz klar gezeigt. Womit wir dann auch wieder bei dem so nicht funktionierenden Geschäftsmodell von den Streaming-Portalen sind. Problematisch ist aber natürlich auch noch ein anderer Aspekt, den Professor Tschmuck schon angesprochen hat, nämlich die Teilhabe an Spotify von den Major-Labels selbst. Also wenn ich jetzt Miteigentümer bin, kann man sich ja so vorstellen, dann kann ich natürlich auch zu einem gewissen Grad mitentscheiden, wie zum Beispiel eben diese Werbeeinnahmen oder Abogelder da jetzt mal verteilt werden. Und offizielle Angaben werden dazu nicht gemacht von Spotify und Co. Und das wird auch tunlichst unter Verschluss gehalten. Also ein bisschen Geheimniskrämerei an der Stelle auch. Und da liegt natürlich der Verdacht nahe, dass Indie-Künstler von Streaming-Portalen vielleicht auch anders vergütet werden als Majors. Der Leipziger Künstler Fabian Schütze von A-Forest hat uns auch mal einen genauen Einblick in seine Spotify-Jahresabrechnung gewährt.
Wenn man das dann ausrechnet, bewegt sich das zwischen 0,3 und 0,4 Cent pro Stream. Knapp 15.000 Streams gleich 55, 56 Euro.
Also interessante Einblicke von Fabian Schütze, der selbst Musiker ist und auch auf Streaming-Portalen mit seiner Band A-Forest zu finden ist. Wer sich das nochmal ein bisschen genauer anschauen will, wir packen da nachher noch was auf unsere Webseite. Da gibt's dann noch ein paar Einblicke in diese Abrechnungsgeschichte. Bei so einer geringen Pro-Song-Vergütung und gleichzeitig also Milliardentransfern an anderer Stelle, kann man schon ins Grübeln kommen über den Verteilungsschlüssel. Tom York hat sinngemäß ja gesagt, das letzte Zucken einer sterbenden Industrie. Ist da was dran?
Also dieser Gedanke ist auf jeden Fall gar nicht so abwegig. Tim Renner, der selber Geschäftsführer von Universal Music von den Jahren 2001 bis 2004 war, sieht die Rolle von Major-Labels bereits seit einiger Zeit im Wandel. Und in Zeiten von YouTube können Künstler ihre Werke einfach hochladen und dann halt mal gucken, was passiert.
Und dann, wenn du siehst, huch, da tut sich ja was oder da brauche ich ja noch Verstärkung oder in der Region bräuchte ich mal Hilfe, dann kontaktierst du Leute wie uns. Das wird wahrscheinlich eher nachgelagert passieren, ne? Dass du dir immer dazu buchst, was du gerade so brauchst. Ich glaube, wir müssen dahin gehen, dass wir nicht mehr wie früher Künstlern ihren Rechte wegnehmen und die dann nur noch klein beteiligen, sondern dass wir ein Label verstehen als ein Dienstleister für Künstler.
Soweit also Tim Renner. Als kurzes Zwischenfazit können wir also mal festhalten, die Profiteure von Musikstreaming-Portalen sind die großen Major-Labels. In die Röhre schauen die Künstler, deren Musik auf solchen Portalen steht. Obendrauf ist es auch für Spotify und Co. ein Riesenverlustgeschäft. Das wollen wir erstmal sacken lassen. Es gibt aber auch Leute, die das gar nicht so pessimistisch sehen. Wir sprechen gleich über Chancen und Vorteile von Musikstreaming-Portalen. Davor Musik von dem eben gehörten Fabian Schütze und seiner Band A-Forest mit Surfaces. Der Song heißt Surfaces, die Band A-Forest. Wir reden über Musikstreaming, Spotify und Co. Unsere Redakteurin Maria Kluger ist immer noch zu Gast bei mir im Studio. Und wir haben eben schon über die Geschäftsmodelle von Anbietern wie Spotify und Co. gesprochen. Jetzt wollen wir darüber reden, was es für Chancen und Vorteile bei solchen Portalen gibt. Maria, nachdem der erste Teil ja ziemlich pessimistisch ausgefallen ist, gibt's denn auch gute Seiten beim Musikstreaming?
Ja, also es gibt auch seine guten Seiten. Es gibt sogar ganz unterschiedliche Aspekte. Streaming hat zum Beispiel in Schweden, dem Heimatland der Pirateria von Pirate Bay und Co., und auch gleichzeitig im Heimatland von Spotify dazu geführt, dass illegale Downloads stark zurückgegangen sind. Außerdem kann man Streamingportale zum Beispiel auch als schlicht und ergreifend Entdeckungsplattform für neue Musik betrachten. Man kann hier neue Bands entdecken, die man so niemals auf den Schirm bekommen hätte vielleicht, was auch ein großer Gewinn für kleinere Acts ist. Ja, also jeder, der mal bei Spotify war, sieht die Verlinkungen, werden neue Bands vorgeschlagen. Und auch die Betreiber des Berliner Indie-Labels Humming Records sehen vor allem das Potenzial in Streaming-Portalen.
Wir hatten zum Beispiel einen Release, da hat Wankelmut, den man von One Day erkennt, der hat einen Remix für In Golden Tears gemacht und der ist halt bei Spotify in ganz viele Playlisten reingerutscht. Das war auch, wir haben auch gleich den ersten offiziellen Release von Wankelmut gehabt. Das heißt, alle Leute, die auf Spotify gesucht haben nach Wankelmut, haben den Track gefunden. Bei iTunes hätten sie ihn vielleicht nicht gekauft, bei Spotify aber sofort gehört. Und das ist einfach, das sind so Chancen, das gab es halt früher nicht. Niemand hätte dann den Remix im Laden gekauft, aber bei Spotify hören tun es dann doch sehr, sehr viele.
Genau, hier kann man auch gleich mal mit einem kleinen Missverständnis aufräumen, denn auch wenn sehr, sehr viele Leute die Musik streamen, zahlt sich das eben doch nicht in barer Münze aus. Und da herrscht eben diese Annahme, dass die Vergütung eines Streams eben gleichgesetzt wird ganz oft mit einem Download.
Das ist halt so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen. Also das eine ist halt ein Kauf und das andere ist halt eine Nutzung. Ich werde pro Play vergütet. Im Streaming ist es halt so, du hast halt so einen kontinuierlichen Einkommensstrom. Und wenn man Download halt betrachtet, dann hast du halt zur Veröffentlichung so einen Peak und der flacht dann aber ganz schnell ab. Und wenn man sich halt unseren Umsatz anguckt, dann hat Streaming halt schon dafür, dass es halt ein sehr junger Markt ist, schon einen enorm hohen Anteil.
Okay, also Streaming ist so eine Art Miete, wenn man so will, eine Zwischennutzung. Ich habe auch manchmal so das Gefühl, dass eben die Definition, also die Frage, welche Funktion denn nun Streaming eigentlich übernehmen soll, noch nicht so ganz geklärt ist, oder?
Das stimmt schon, das kann man schon so sagen. Professor Schmuck hat auch das Streaming als das Radio des 21. Jahrhunderts bezeichnet und ist im Prinzip als Marketinginstrument und zusätzlichen Distributionsweg bezeichnet. Auch einige Indie-Künstler, die ich interviewt habe, sehen das eigentlich ganz genauso. Sie sehen es eben als zusätzliche Möglichkeit, ihre Musik unter die Leute zu bringen. Sebastian Klemann alias Petula sieht die Frage, ob man auf Streaming-Portalen präsent ist oder nicht, auch völlig entspannt.
Ich glaube, wir spielen in einer Riege, wo es einfach überhaupt nicht interessiert und wo es einfach total wichtig ist, da dann irgendwie halt verfügbar zu sein, weil die Leute, das, wenn sie uns hören wollen, dann müssen sie uns hören können. So, es ist genauso wie früher mit MySpace, wo wir auch unsere Musik hochgeladen haben und wo sie jeder irgendwie halt so jederzeit anhören konnte. So, und worüber wir uns auch überhaupt nicht aufgeregt haben. Und jetzt diese, ich weiß nicht, wie viele Cent es dann gibt, irgendwie halt so, das ist doch so, ist auch Quatsch.
Streaming-Dienste also als neues Marketinginstrument und nicht als Einnahmequelle zu begreifen, das kann auch ein Ansatz sein, wie man das Ganze betrachtet. Ist vielleicht auch eine Generationsfrage, also Leute, die mit dem Internet aufgewachsen sind, die Digital Natives, wie man immer so schön sagt, wie sehen die denn das System Streaming?
Ja, das stimmt. Die Generation XY quasi, die haben da in der Tat einen ganz anderen Blick drauf. Florian Kreier, Sänger und Bassist der Band Aloha Input, bringt das eigentlich ganz schön auf den Punkt.
Es ist ein bisschen so, dass ich nicht mehr nachvollziehen kann, wie die Leute drüber denken, weil es irgendwie auch so ist, wenn sich Tom York hinstellt und Spotify kritisiert, er kann es halt einfach machen, so, weil ihm so viele Leute so viel Geld hinterher schmeißen. Für mich war das immer total normal, wenn man mit so Sachen mit MySpace oder sowas oder Soundcloud aufwächst, dann denkt man, denke ich, über solche Sachen ganz anders. Also ich finde so ich finde es mega wichtig, dass Musik zugänglich ist. Ich finde es auch mega wichtig, dass es nicht nur in Deutschland so ist, sondern auch in anderen Ländern. Ich glaube, das hat auch so einen kulturellen Wert, der einfach unmessbar ist. Also ebenso wie Wikipedia.
Der Punkt ist hier also auch der barrierefreie Zugang zu Musik. Ich finde diesen Gedanken eigentlich sehr schön.
Was würdest du denn dann jetzt als Fazit ziehen aus deinen intensiven Recherchen, die du da betrieben hast?
Ja, das ist im Prinzip, dass also Musikstreaming sehr viele positive Aspekte und Möglichkeiten birgt. Das haben wir ja gerade auch nochmal gehört, vom Entdecken über neuer Musik bis hin zu dem Thema barrierefreier Zugang für alle, was wirklich da noch unabhängig vom Geldbeutel erfolgen kann, was ein schöner Gedanke ist. Was mir aber auf jeden Fall auch wichtig ist und man auch ganz klar sagen muss, das haben wir im ersten Teil ja gehört, ist, dass Musikstreaming-Portale einfach momentan kein adäquates Geschäftsmodell haben, mit dem eben Künstlerinnen und Künstler ein nennenswertes Einkommen generieren können. Und das, obwohl diese Dienste Milliarden im Prinzip hin und her schieben, also meine 10 Euro fließen schon ja in große Labels und internationale Investoren, das muss man so sagen. Und wer als Fan seine Band unterstützen möchte und die Musik vor allem auch wertschätzen will, der tut das definitiv nicht über Spotify.
Soweit also unsere Redakteurin Maria Kluger über das Thema Musikstreaming. Vielen Dank für das Gespräch. Nachgehört werden kann alles auf unserer Webseite detektor.fm.